WDR 5 Profit, das Wirtschaftsmagazin mit Jörg Brunsmann.
Und damit guten Abend. Noch ist es das Vorzeigeprojekt von Boeing, doch manchmal möchte der Flugzeugbauer seinen neuen Dreamliner wohl lieber verstecken. Es gab jetzt eine ganze Serie von Pannen. Welche Folgen das für das Modell und das Unternehmen Boeing hat, mehr dazu gleich hier bei uns. Außerdem, klicken und verreisen, worauf Sie bei der Online-Buchung von Flugreisen und Urlaub achten sollten. Und unser erstes Thema, welche Rolle spielt Schleichwerbung für die Werbewirtschaft? Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat das Thema in dieser Woche in die Öffentlichkeit gebracht. In der aktuellen Titelgeschichte beschäftigt man sich mit der Sendung Wetten, dass und erhebt dort die Vorwürfe, in der Sendung habe es über lange Zeit Schleichwerbung gegeben. Das ZDF hat diesen Vorwurf zurückgewiesen. Professor Carsten Kilian ist Marketing-Experte in Würzburg. Herr Professor Kilian, die Vorwürfe gegen Wetten, dass, ist es ein Einzelfall, dass Sendungen so unter Verdacht geraten?
Also es gibt immer wieder Vorwürfe im öffentlich-rechtlichen oder auch im privaten Fernsehen natürlich, wo geworben wird, ohne das sozusagen transparent zu machen. Und wir haben jetzt seit 1. April 2010 ist das Product Placement, die Platzierung von Waren, von Namen, von Produkten in Film, Fernseh und Rundfunk erlaubt, sofern es transparent gemacht wird, indem es genannt wird oder ja, im Fernsehen zum Beispiel oben entsprechend ein Logo eingeblendet wird, dann ist es okay. Und wenn das halt nicht geschieht, dann reden wir auch von Schleichwerbung.
Was ist denn eigentlich aus Sicht der Werbetreibenden, aus Sicht der Wirtschaft so interessant daran, so in der Sendung aufzutauchen?
Aber da gibt es natürlich mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich, dass die klassische Werbung nicht mehr so funktioniert, wie sie funktionieren sollte, dass man nicht mehr alle Zielgruppen, insbesondere jüngere Zielgruppen erreicht, die gar kein Fernsehen oder nicht mehr viel Fernsehen schauen, die aber durchaus zum Beispiel natürlich Kinofilme sich anschauen. Und wenn dort natürlich eine Marke auch noch in einem positiven Handlungsumfeld vorkommt, dann hat das sicherlich positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung dieser Marke. Und dementsprechend nutzen das die Firmen natürlich heute sehr gerne. Geht übrigens sogar so weit, dass man ihn heute in Liedern ganz bewusst Vereinbarungen trifft, dass dort in Popsongs zum Beispiel Markennamen genannt werden.
Aha, wie konkret hört sich das dann an in dem Fall?
Sie kennen sicherlich den Song Hotel California von den Eagles. Schon ein Klassiker, schon lange her. Und da gibt es eine Zeile, die heißt zum Beispiel, Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes-Benz. Das gibt es reihenweise schon über Jahre, Jahrzehnte hinweg. Häufig, weil das Reimschema passt oder weil der gerade das Lied schreibt, aus dem Fenster schaut und auf sein Auto schaut. Aber durchaus in letzter Zeit auch im Bereich Popsongs immer häufiger, dass man durchaus dort auch unterstützt, beziehungsweise gerade zufällig Robbie Williams Testimonial, also Werbebotschafter für Adidas ist und dann überraschenderweise in einem seiner Liedtexte dann auch Adidas namentlich genannt wird und positiv entsprechend beschrieben wird.
Funktioniert das denn auch, dass das positive Image der Künstler oder der Sendung des Liedes abfärbt oder kann sowas auch voll nach hinten losgehen?
Also im Beispiel von Robbie Williams, wie ging es tatsächlich nach hinten los? Das Album Rootbox, in dem das Lied auch drin vorkam, war sehr schlecht. Die große Frage ist, wie authentisch, wie echt ist es wirklich? Ist ein Prominenter zum Beispiel wirklich ein Fan einer Marke? Ist es glaubwürdig, dass er die auch selbst nutzt? Dann funktioniert dieser Testimonial sehr gut. Und genauso passt dieses Produkt in einen Kinofilm rein oder ist, merkt man, dass das irgendwo, ja, das falsche Handy zum Beispiel, wenn jetzt James Bond heute ein Nokia nutzt, dann würde das eher irritieren. Sony war da grenzwertig, Apple wäre natürlich perfekt gewesen.
Das heißt, die müssen schon genau aufpassen, die Werbetreibenden, dass sie nicht in der falschen Sparte landen sozusagen.
Dass sie nicht im falschen Film vorkommen, dass sie nicht falsch inszeniert werden. Und das ist den Werbetreibenden, also den Firmen, die dahinter stehen, durchaus viel Geld wert. Dort werden zweistellige Millionenbeträge zum Beispiel Richtung Hollywood bezahlt. Nur alleine, um das Vorrecht zu haben, ein bestimmtes Auto in einem Kinofilm eines entsprechenden Filmstudios platzieren zu dürfen.
Wir als Konsumenten werden ja immer mehr an immer mehr Stellen mit Werbung bombardiert, sei es im Internet oder, wie Sie gerade geschildert haben, in Liedern, in Filmen. Wie weit kann das noch gehen?
Das ist die Frage, wie weit es funktioniert auf der einen Seite. Also irgendwann, wenn wir das bemerken, dass sozusagen hier was gemacht wird ohne unser Mitwissen oder ohne unser vermeintliches Mitwissen, dann kann es enden. Oder natürlich andererseits, wenn der Gesetzgeber sagt, hoppala, hier ist eine Grenze, dort müssen wir jetzt eine klare Regelung treffen, so wie es jetzt seit 2010 beim Product Placement zum Beispiel der Fall ist.
Sagt Professor Carsten Kilian, Marketing-Experte in Würzburg. Der Jahreswirtschaftsbericht 2013 ist heute vorgestellt worden. Viele wichtige Eckpunkte waren bereits im Vorfeld bekannt geworden. Wir haben ja auch gestern hier in Profit darüber berichtet. Trotzdem hat Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler es sich natürlich nicht nehmen lassen, den Bericht heute selbst vorzustellen. Woher kommt eigentlich diese Tradition, alljährlich zu Jahresbeginn einen solchen Bericht vorzulegen?
WDR 5 Profit. Stichwort Wirtschaft.
Von Uwe Möller zum Jahreswirtschaftsbericht.
Heute hatte Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler mal wieder einen großen Auftritt. Er durfte den Jahreswirtschaftsbericht 2013 der Bundesregierung vorlegen. Und er hatte gute Nachrichten zu verkünden. Deutschlands Wirtschaft wächst auch in diesem Jahr, zwar nur um 0,4%, aber 2014 soll sich das Wachstum dann auf 1,6% beschleunigen. Zu verdanken hat Rösler diesen Auftritt zwei Herren, die längst schon nicht mehr leben, Franz Josef Strauß und Karl Schiller. Es ist 45 Jahre her, da waren die beiden Minister in der großen Koalition von CDU/CSU und SPD. Der eine, Schiller, SPD, Bundeswirtschaftsminister, der andere, Strauß, CSU, Bundesfinanzminister. Unterschiedlicher konnten sie nicht sein. Schiller, der kühl-asketische Norddeutsche, und Strauß, der barock-sinnenfrohe Bajuware. Schnell bekamen sie den Spitznamen Plisch und Plum. Plisch und Plum waren in einer Geschichte von Wilhelm Busch zwei junge, streitbare Hunde, der eine gedungen, der andere hager. Unter der Ägide von Plisch und Plum trat das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz in Kraft. Darin werden die Kernziele der Wirtschaftspolitik definiert: stabile Preise, hohe Beschäftigung, Außenwirtschaftsgleichgewicht und Wachstum. Festgelegt ist im Gesetz auch, dass die Bundesregierung einmal im Jahr den Jahreswirtschaftsbericht vorlegen muss, und zwar jeweils bis Ende Januar. Es ist also eine Art offizieller Fahrplan der Bundesregierung für das laufende Jahr. Was ist zu tun? Wo gibt es Probleme? Der Jahreswirtschaftsbericht wird nach der Beratung im Kabinett dann dem Bundestag und Bundesrat zur Diskussion vorgelegt. Im Jahreswirtschaftsbericht 2012 hatte Rösler übrigens mit seiner Prognose genau richtig gelegen. 0,7% Wachstum. 2013 also 0,4% Wachstum. Fast alle Jahreswirtschaftsberichte zeichnet übrigens Zurückhaltung aus. Lieber nehmen die Minister ein zu niedriges Wachstum an als ein zu hohes. Denn wird ihre Prognose übertroffen, können sie das leicht als besondere Leistung ihrer Politik deuten. Ganz besonders gelungen ist das der Regierung 2010, dem ersten Jahr nach der Wirtschaftskrise. Im Jahreswirtschaftsbericht waren damals 1,4% vorhergesagt worden. Am Ende gab es 2010 ein Wachstum von 3,6%. Übrigens war auch die Arbeit von Plisch und Plum, Schiller und Strauß, den Vätern der Jahreswirtschaftsberichte, damals ein großer Erfolg. Die Wachstumsraten kletterten damals auf 7-8% und die Arbeitslosigkeit lag bei gerade mal 230.000. Verglichen damit verliert der heutige Auftritt Röslers doch etwas an Glanz.
Sie hören WDR 5 mit dem Wirtschaftsmagazin Profit. Der Dreamliner wird für den Flugzeughersteller Boeing mehr und mehr zum Albtraum. Vergangene Woche gab es fast täglich Berichte über Probleme und Notlandungen mit den Maschinen. Gestern nun ein neuer Vorfall. Eine Maschine einer japanischen Airline musste notlanden. Alle Dreamliner in Japan bleiben jetzt vorerst am Boden. Sebastian Steinke ist Redakteur der Zeitschrift Flugrevue. Herr Steinke, man hört ja öfter jetzt die Entschuldigung, der Dreamliner sei halt ein ganz neues Flugzeug, da seien solche Probleme normal. Hätte es ja beim Airbus A380 auch gegeben. Ist es denn wirklich so? Ist diese Häufung normal? Kann man da noch von Kinderkrankheiten sprechen?
Ja, einerseits kann man schon von Kinderkrankheiten sprechen. Man muss so ein bisschen trennen, was ist der normale Routinekram und was sind die Besonderheiten. Und der Routinekram sind sowas wie gesprungene Scheiben, wo ein Riss drin ist oder irgendwie mal ein kleiner Computerfehler, wo es irgendwo hakt. Aber was jetzt hier aufgetaucht ist und was ernster zu nehmen ist, sind Probleme mit der Batterie, das heißt Probleme mit der Elektrik oder vielleicht auch der elektronischen Steuerung davon. Und auch Probleme mit der Kraftstoffanlage. Das könnte auch wiederum mit Computerproblemen zusammenhängen, die ernster sind. Ja, jetzt hat es auch in dem Zusammenhang wohl Feuer oder jedenfalls Rauchentwicklung an Bord gegeben. Und das möchte man natürlich in einem Flugzeug und schon gar nicht in einem Langstreckenflugzeug, wie es die 787 ist, an Bord haben.
Welche Folgen könnten diese Vorfälle denn jetzt für das Unternehmen Boeing haben? Haben die Fluggesellschaften überhaupt noch Vertrauen in den Dreamliner? Kaufen die überhaupt noch weiterhin dieses Modell?
Ja, das kann man, glaube ich, schon sagen. Also die Bestellungen sind im Moment bei 848 festen Aufträgen. Das ist ein extrem gutes Ergebnis. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es überhaupt ein Flugzeug gab, was schon mal so viel Bestellungen hatte.
Wobei, wir haben das öfter schon gesehen bei manchen Modellen, wenn dann einer abspringt, dann springen alle ab und plötzlich ist das Modell tot.
Ja, das glaube ich aber hier überhaupt nicht. Man hat auch über den ganzen Verspätungen gesehen, dass die Kunden bei der Stange geblieben sind. Und der erste Betreiber der 787, All Nippon Airways aus Japan, die haben sogar schon wieder nachbestellt. Und das ist in der Branche sehr stark beobachtet worden, weil man sich dachte, okay, ein paar Kinderkrankheiten werden die gehabt haben. Aber wenn sich so ein Kunde, der das Flugzeug wirklich praktisch kennt, schon wieder zum nächsten Großauftrag entschließt, dann kann das Flugzeug nicht so schlecht sein. Und man hört eigentlich auch in der Branche, also Qatar Airways zum Beispiel, die sich sonst sehr unverblümt äußern, die haben eigentlich auch gesagt, also sie sind zuversichtlich, dass das Flugzeug gut ist und sie glauben dran, die hätten sicherlich alles Geld der Welt, um sich irgendwas anderes zu kaufen, wenn die jetzt kein Vertrauen mehr darin hätten. Und heute zum Beispiel beginnt gerade LOT, der erste europäische Betreiber der 787, den Liniendienst mit der 787 nach Chicago. Das heißt, auch die sind überzeugt. Die haben gesagt, sie haben es alles nochmal kontrolliert und nochmal zusätzlich kontrolliert und sind sich sicher, dass bei ihnen, sie haben auch ganz frische Flugzeuge, die sozusagen den letzten Stand mit schon teilweise Verbesserungen haben, dass ihnen da auch nichts passieren kann. Also die Kunden sind im Prinzip zufrieden. Die größten Turbulenzen gab es an der Börse, da ist die Boeing-Aktie ein paar Prozent geschwankt, hat Verluste gehabt, die sich allerdings auch teilweise gleich wieder erholt haben. Aber da sieht man so eine gewisse Nervosität, sage ich mal.
Probleme mit dem neuen Vorzeigemodell von Boeing, dem Dreamliner. Danke Sebastian Steinke, Redakteur der Zeitschrift Flugrevue.
WDR 5 Profit. Die Wirtschaft in Kürze.
Die Preise für Lebensmittel könnten bald steigen. Landwirtschaft und Ernährungsindustrie haben das heute angekündigt. Preissteigerungen bis zu 3% sind von ihrer Seite geplant. Mehr dazu in unserem Nachrichtenblog mit Jörg Hustiak.
Landwirte und Industrie wollen damit höhere Kosten für Löhne, Energie und Rohstoffe ausgleichen. Ob die Preise im Supermarkt ähnlich stark steigen, ist aber noch unklar. Im deutschen Lebensmittelmarkt herrscht ein scharfer Wettbewerb. Die Zeiten, als Lebensmittel ein Inflationshemmer waren, seien möglicherweise vorbei, so Bauernpräsident Joachim Ruckwied. Die Steigerungen hält er dennoch für moderat. Es werde sich wenig daran ändern, dass der Durchschnittshaushalt 11% seines verfügbaren Einkommens für Lebensmittel ausgeben müsse. Wegen der Krise um den künftigen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg muss der Chef der Betreibergesellschaft Rainer Schwarz gehen. Das beschloss heute der Aufsichtsrat. Der seit 2006 amtierende Manager war immer stärker unter Druck geraten, nachdem die zuletzt auf 27. Oktober verschobene Eröffnung des Hauptstadtflughafens geplatzt war. Vor allem der Bund als Mitgesellschafter hatte massiv auf eine Ablösung gedrängt. Deutschlands größter Handelskonzern Metro hat im Weihnachtsgeschäft trotz aggressiver Preise nur ein kleines Umsatzplus erzielt. Die Erlöse des Düsseldorfer Konzerns nahmen im wichtigen vierten Quartal leicht um 0,5% auf rund 19 Milliarden Euro zu, so das Unternehmen. Ratingagenturen müssen sich in der Europäischen Union ab dem Frühjahr an schärfere Regeln halten. Das hat das Europaparlament heute beschlossen. Anleger können künftige Unternehmen wie Moody's, Fitch oder Standard & Poor's für schwere Fehler bei Bewertungen haftbar machen. Vor Gericht können sie Schadensersatz für Verluste einklagen, wenn Ratingagenturen ein Unternehmen oder einen Staat absichtlich oder fahrlässig falsch beurteilen. Zudem dürfen Ratingagenturen EU-Staaten nur noch zu festen Terminen bewerten. Die Schuldenkrise hat den Autoabsatz in Europa im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 17 Jahren einbrechen lassen. Die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge in der Europäischen Union ging um 8% auf rund 12 Millionen zurück. Experten erwarten, dass die Talfahrt in diesem Jahr weitergeht. Die Gefahr einer schweren Finanzkrise in der Eurozone ist nach Ansicht der Weltbank weitgehend gebannt. Das Vertrauen der Märkte in Europa habe sich im vergangenen halben Jahr dramatisch verbessert, weil die Staaten und die Europäische Zentralbank richtige Schritte zur Stützung der Gemeinschaftswährung unternommen hätten.
Die Bundesbank hütet das Gold der Deutschen. Die rund 3.400 Tonnen des Edelmetalls lagern aber nicht nur in Deutschland, sondern seit vielen Jahrzehnten auch in New York, London und Paris. Ein Teil dieses Goldes will die Bundesbank jetzt nach Deutschland zurückbringen, um es zu überprüfen, wie das gehen soll. Was genau man plant, das haben die Banker heute bekannt gegeben. Und es war eine ganz besondere Pressekonferenz. Sami Ibrahim.
Es kommt nicht allzu oft vor, eigentlich nie, dass bei einer Pressekonferenz bewaffnete Wachen mit den Journalisten in einem Raum sind. Doch die Bundesbank hat in diesem Fall allen Grund zur Vorsicht. Denn zu Demonstrationszwecken hat die Notenbank Goldbarren aus ihrem Keller geholt. 7 Stück, Wert insgesamt 3,5 Millionen Euro ungefähr. Goldbarren im Wert von 27 Milliarden Euro kommen demnächst hinzu. Die Notenbank holt einen Teil des Goldbestandes der Deutschen nach Hause. Ein wenig aus New York und den kompletten Bestand aus Paris. Karl-Ludwig Thiele aus dem Vorstand der Deutschen Bundesbank beteuert, das sei kein Misstrauen gegenüber Frankreich. Die Entscheidung habe ganz pragmatische Gründe. Frankreich hat schließlich, wie Deutschland, den Euro.
Das Gewährungsgebiet Euro besteht. Und wenn man dann sagt, es ist Teil einer Reservewährung, die in Krisenfällen auch getauscht werden muss oder könnte, dann ist es eben wichtig, das Gold nicht nur im Eurogebiet zu haben, sondern insbesondere in anderen Währungsräumen, also im Pfund und insbesondere im Dollar in den Vereinigten Staaten.
Bis 2020 holt Deutschland Teile der Goldreserve zurück. Die Hälfte aller Reserven lagert dann künftig in Frankfurt. Die Entscheidung sei jetzt getroffen worden, ohne öffentlichen Druck. Das wird betont und einfach nur deshalb, weil es keinen Grund mehr gäbe, das Gold im Ausland zu lagern. Das geschah in den 50er Jahren aus Sicherheitsgründen. Immerhin stand damals der Warschauer Pakt als mutmaßlicher künftiger Kriegsgegner nur wenige Panzerstunden von Frankfurt entfernt. Mit der Pressekonferenz heute wollte die Bundesbank Vertrauen schaffen. Die Journalisten dürfen das Gold anschauen, sogar anfassen und bekommen erklärt, wie es geprüft wird. Denn wenn es zurückkommt, sagt Helmut Rittgen, zuständig für die Goldbestände, mache man eine Wareneingangskontrolle, so wie jedes andere Unternehmen auch.
Wir prüfen das Gewicht, wir prüfen das Gold auf die Echtheit und dann nehmen wir es und lagern es. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder in der offenen Lagerung, das ist in Schwerlastregalen, liegen vier Barren übereinander, oder aber so wie die Mehrzahl des Goldes gelagert ist in Containern und dort liegen 50 Barren in einem Container.
Aus diesen Containern heraus kann dann am besten nachgezählt und geprüft werden, jährlich in Stichproben, wie vom Bundesrechnungshof angemahnt. Ein Misstrauen gegenüber den anderen Notenbanken sei auch völlig unbegründet, sagt Bundesbankvorstand Thiele. Er selbst sei jüngst in London, New York und Paris gewesen und habe die Goldbestände kontrolliert.
Überall wurden wir mit offenen Armen begrüßt. Uns wurden die Bestandslisten gezeigt, uns wurden die Pläne der Tresore gezeigt. Wir konnten reingehen. Uns wurde das geöffnet, von dem wir baten, dass es geöffnet wird. Es wurden einzelne Barren entnommen, die wurden überprüft, mit Bestandslisten abgeglichen. Im Grunde genommen das Programm, was für die Öffentlichkeit fremd ist, aber für Notenbanken Teil des Alltages ist.
Wann und wie das Gold nach Deutschland kommt, ist geheim. Nur, dass es in diesem Jahr schon losgeht, wird verraten. Die Vorsicht hat ihren Grund, denn wie groß die Begehrlichkeiten auf das Edelmetall sind, wird schon während der Pressekonferenz klar. Die Journalisten stehen wie kleine Kinder mit glänzenden Augen vor den Barren. Manch einer lässt sich sogar mit dem Gold in der Hand vom Kollegen mit dem Handy fotografieren. Einmal eine 500.000 in der Hand halten, einmal reich sein, jedenfalls fast. Schließlich sind da immer noch die Barren.
Die Bundesbank und das liebe Gold, Samir Ibrahim berichtete. Wo buchen Sie eigentlich Ihre Reisen? Immer mehr Menschen verlassen sich auf das Internet, statt ins Reisebüro zu gehen. Oft klappt die Buchung per Mausklick auch. Manchmal kann es aber auch fürchterlich in die Hose gehen. So wie in diesem Fall, von dem Hendrik Buhr berichtet.
Einmal Köln, München und zurück für weniger als 100 Euro. Margarita Horbach hatte ihren Flug zum Super-Schnäppchenpreis ergattert. Aber als sie Anfang Dezember mit gepacktem Köfferchen am Flughafen München los wollte, stand sie allein in der Abflughalle. Kein Flug auf der Anzeigetafel, keine anderen Passagiere, kaum jemand, den sie fragen konnte.
Es gehen einem 1000 Sachen durch den Kopf. Was kann man tun? Wie kommt man jetzt nach Hause? Aber da ja keiner mehr da war, bin ich halt zum Infopoint des Flughafens München. Da saß einsam eine Dame, die hat dann diese Flugnummer überprüft und gesagt, diesen Flug gibt's seit 5 Wochen nicht mehr.
Davon hatte der 47-Jährigen aus Alfter bei Bonn niemand etwas gesagt, denn sie hatte den Flug nicht direkt bei der Fluggesellschaft gebucht, sondern über das Online-Portal BravoFly. Und das hat Margarita Horbach nicht informiert, als Germanwings den Flug Wochen zuvor aus dem Plan strich. Kein Einzelfall, sagt Jürgen Supancik vom Fachmagazin Clever Reisen. Er rät sich am besten selbst, um alle Informationen zu kümmern.
Ich sage immer, trau, schau, weh, mach es lieber dann alleine und druck dir die Unterlagen aus, mach dir die Screenshots, schau dir das Impressum an. Ruf auch mal ruhig an, frag mal, wann das Ticket kommt, wann die Bestätigungsmail kommt.
Und mit einem Check auf der Internetseite des Flughafens am Tag vorher lassen sich auch verschobene oder gestrichene Flüge aufspüren. Beim Buchen selbst sollte man sich Zeit lassen und auch von unübersichtlichen Internetseiten nicht aus dem Konzept bringen lassen.
Ich habe aber einen Fall erlebt, da wollte jemand nach Sydney fliegen, Australien, hat sich da einen Flug zusammengeklickt und leider auf den falschen 3-Letter-Code geklickt, nämlich der landete hinterher in Sydney, USA und konnte dann dort Skifahren und nicht wählen rein.
Einmal falsch geklickt, das passiert schnell. Und bei Reisen im Internet gilt, anders als bei Büchern oder Schuhen, die man online bestellt, gibt es kein Rückgaberecht. Gebucht ist gebucht. Margarita Horbach musste sich einen Mietwagen nehmen, um von München zurück nach Hause zu kommen, auf eigene Kosten. Nach einer Anfrage des WDR zeigte sich das Internetportal Kulant, bei dem sie das teure Schnäppchen gebucht hatte. Bravo Fly teilte schriftlich mit, dass man der WDR-Hörerin eine komplette Kompensation der entstandenen Kosten anbietet.
Online-Reisen buchen, das ist auch das Thema unserer Sendung Servicezeit. Jetzt im WDR-Fernsehen und ab 19 Uhr dann bei WDR2. Sie können dort auch Ihre Fragen rund um die Internetbuchung von Reisen loswerden. Willkommen zur Börse und zu Peter Kochanski in unserem Börsenstudio in Frankfurt. Guten Abend.
Guten Abend.
Der DAX heute ganz erfolgreich abgeschlossen. 7.691 Punkte. Der Endstand im deutschen Aktienindex. Ein Plus von immerhin 0,2%. Wer war denn am meisten an diesem Plus beteiligt?
Unter anderem waren daran beteiligt die Aktien von Adidas, unter anderem waren daran beteiligt die Aktien von Beiersdorf. Das heißt also, die Reihe war relativ bunt gemischt. Es gab keine favorisierte Branche, die heute ganz besonders im Vordergrund gestanden hat. Im Gegenteil, es gab eine Branche, die eher im Abseits gestanden hat, und zwar die der Banken und der Finanzwelt. Papiere von Commerzbank und die der Deutschen Bank, die haben sich erheblich verbilligt.
Dafür gab es dann einen klaren Gewinner außerhalb des DAX, nämlich die TUI, die Reisegesellschaft. Dort sind die Aktien erstaunlich stark gestiegen. Woran lag's?
Der Reisekonzern, der spricht mit seiner Konzerntochter TUI Travel über eine Fusion. Das hat die Fantasie der Anleger beflügelt. TUI hat ja bereits etwa 56% der Anteile von TUI Travel. Beide Unternehmen passten sehr gut zusammen, meinen Kenner der Reisebranche, und heißt es hier auch im Frankfurter Börsensaal. Bei einem Zusammenschluss könnten jährlich etwa Kosten in dreistelliger Millionenhöhe, also in Höhe von mindestens 100 Millionen Euro eingespart werden. Darum geht es letztlich. Die Gespräche, die beide derzeit führen, die befinden sich allerdings noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Käme es dennoch zu einer Fusion, würde kaum Geld fließen, denn die Sache würde über einen sogenannten Aktientausch abgewickelt. Die Börse ist von diesem Fusionsgedanken aber schon jetzt regelrecht elektrisiert. Der Kurs der TUI-Aktie, der ist, und Sie haben es ja schon kurz angedeutet, um etwa 9% hochgeschnellt. Die Aktien von TUI Travel, die haben sich an der Londoner Börse um 7% verteuert. TUI Travel sitzt ja in London.
Gute Zahlen kamen auch aus den USA, nämlich von Goldman Sachs und JP Morgan. Was war denn da los?
Nun, die beiden amerikanischen Großbanken JP Morgan und Goldman Sachs, die haben im vergangenen Jahr prächtig verdient. JP Morgan verbuchte erneut einen Rekordgewinn von über 21 Milliarden Dollar. Das war der dritte Rekordgewinn in Folge. Das ist ziemlich erstaunlich, denn die Bank, die musste ja eine milliardenhohe Fehlspekulation verkraften. Bei Goldman Sachs hatte sich der Gewinn im vergangenen Jahr verdreifacht auf fast 8 Milliarden Dollar. Bei beiden Banken, also bei JP Morgan und bei Goldman Sachs, liefen die Geschäfte im Wertpapierhandel besonders gut. Außerdem gab es deutlich weniger Abschreibungen auf faule Kredite. Beides hat natürlich die Gewinne in die Höhe getrieben. Die Botschaft beider Banken lautet: Für die großen amerikanischen Banken ist die Krise spätestens jetzt abgehakt. Beide Aktien haben sich an der New Yorker Börse deshalb verteuert bis etwa 3%. Schon jetzt steht fest, dass die Deutsche Bank und dass die Commerzbank ihren amerikanischen Konkurrenten das Wasser überhaupt nicht reichen können. Die Deutsche Bank legt Ende Januar ihre Karten auf den Tisch.
Peter Kochanski aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Vielen Dank. Deutschland schickt Transportflugzeuge nach Mali. Mehr dazu gleich hier im Echo des Tages mit meiner Kollegin Ulrike Bosse. Das war das Wirtschaftsmagazin Profit hier auf WDR5. Mein Name ist Jörg Bunzmann. Danke fürs Zuhören.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.